Naomi Klein. No Logo. Der Kampf der Global Players um Marktmacht. Ein Spiel mit vielen Verlierern und wenigen Gewinnern. Gehörst du heimlich auch zu jenen, die auf Reisen manchmal die vertraute Atmosphäre von McDonald's und Co. aufsuchen? Oder freust du dich nur, dass es auch am exotischen Traumstrand eine erfrischende Flasche Coca-Cola gibt? Egal, was auf dich zutrifft. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, warum manche Großkonzerne mit ihren Marken nahezu überall auf der Welt anzutreffen sind? Was das eigentlich bedeutet und wie es so weit gekommen ist, erfährst du in den Blinks zu No Logo. Sie zeigen die Machenschaften internationaler Großkonzerne hinter der Fassade berühmter Markenlogos. Das Buch von Naomi Klein wurde in 28 Sprachen übersetzt und von der New York Times als Bibel einer Bewegung bezeichnet. Beschäftigt man sich nämlich einmal näher mit den großen, global agierenden Marken, büßen diese rasch an Macht und Einfluss ein. Blink Nummer 1. Marken wollen cool sein. Dafür machen sie sich die Subkultur von Teenagern zu eigen. Wird eine Marke als cool wahrgenommen? Die Antwort wirkt sich darauf aus, ob sie erfolgreich ist oder unbeachtet Regalfächer und Kleiderbügel in wenig angesagten Läden hütet. Große Konzerne geben jedes Jahr große Geldsummen aus. Sie wollen nämlich herausfinden, was gerade als cool gilt und wie sie das nutzen können, um ihre Marke aufzuwerten. Konzerne sind nahezu davon besessen, cool zu sein. Das hängt damit zusammen, dass viele davon jugendlichen Nutzergruppen einen großen Stellenwert beimessen. Diese Entwicklung nahm ihren Anfang in den USA der frühen 90er Jahre. Bis dahin war die Nachkriegsgeneration der Babyboomer die wichtigste Kundengruppe. Angesichts des wirtschaftlichen Abschwungs der frühen 90er lebte diese Generation aber sparsamer und suchte günstige Alternativen zu teuren Markenprodukten. Folglich mussten sich die Konzerne umorientieren und ihr Augenmerk fiel auf die damals wachsende Gruppe der Teenager. Um diese gezielt ansprechen zu können, beschäftigten sie sich mit jenen Subkulturen, die unter Teenagern populär waren. Sie wollten wissen, wie sie deren Charakteristika auf ihre Marke übertragen könnten, um von Teenagern als cool erachtet zu werden. Plötzlich wurden daher Mode- und Musikströmungen wie Punk und Grunge für die Konzerne und ihre Branding-Experten interessant. Gleiches galt für Hip-Hop sowie andere Elemente der afroamerikanischen Kultur, die seit den 80er Jahren unter Jugendlichen immer populärer wurde. Marken wie Nike oder Tommy Hilfiger schafften es früh, auf diesen Zug aufzuspringen. Sie sponserten Musiker und Sportler und rückten ihre Marke mit aggressivem Marketing ins Scheinwerferlicht der großen Bühnen. Diese Strategie erwies sich als sehr erfolgreich. Daher prägen diese Konzerne heute die Subkulturen mit und beeinflussen, welche Produkte als cool wahrgenommen und somit gekauft werden. Damit ist es großen Marken gelungen, kulturelle Trends in ein überaus profitables Geschäft zu verwandeln. Längst sind Marken allgegenwärtig. Blink Nummer 2. Um zu überleben, müssen Marken omnipräsent sein und sich stetig weiterentwickeln. Unser ganzes Leben lang sind wir umgeben von Marken. Tag für Tag springen sie uns von Plakatwänden und aus Hochglanzwerbungen entgegen. Sie winken uns aus Fernseh- und Computerbildschirmen zu und beschallen uns aus der Radiowerbung. Außerdem tragen wir sie in Form von Logos auf unserer Kleidung spazieren. Warum sind Marken so allgegenwärtig? Ganz einfach. Um überleben zu können, müssen sie aggressiv vermarktet und beworben werden. Sie müssen sich ständig anpassen, neue Trends aufgreifen und auf der Höhe der Zeit bleiben. Was passiert, wenn sie einen Trend verschlafen, wie etwa das Aufkommen alternativer Musik in den 90ern? Die Konsumenten verlieren das Interesse an diesen Marken. Folglich büßen sie ihre Coolness und damit ihre Daseinsberechtigung ein. Ein Werber fasste es so: Verbraucher seien wie Kakerlaken. Man habe ein wirksames Gift, mit dem man sie wieder und wieder besprüht. Doch eines Tages sind sie immun und man braucht ein neues, besseres Gift. Die Erfahrung machten auch Levi Strauss mit ihren Levi's Jeans, einst eine der beliebtesten und coolsten Marken überhaupt. Weil aber versäumt wurde, Marke und Marketing weiterzuentwickeln, gingen die Verkäufe zurück. Der Wettbewerb hatte nicht geschlafen, holte auf und nahm Levi's Marktanteile ab. Warum kann das so schnell passieren? Es liegt daran, dass der Erfolg einer Marke heute viel stärker an deren Popularität und Coolness geknüpft ist, als an die Produkte, die eigentlich verkauft werden. Um zu bestehen, müssen Marken überall in der Gesellschaft sichtbar sein. Sie müssen in alle Lebensbereiche ihrer Kunden vordringen und dafür immer neue Wege finden. Daher sponsern heute viele große Marken Schulen und Universitäten. In Form von Sportequipment, indem sie Cafeterien und Hörsälen ihren Namen geben oder gar im Stundenplan mit gebrandeten Veranstaltungen auftauchen. Sie stiften Forschungsaufenthalte und werden in Prüfungsfragen als Beispiele herangezogen. Markenpflege lohnt sich eben für die Unternehmen. Blink Nummer 3. Das Image einer Marke ist wichtiger für deren Erfolg als das Produkt selbst. In den späten 80ern war man überzeugt davon, die Zeit der Markenprodukte sei vorüber. Statt einer bestimmten Marke treu zu sein, schienen immer mehr Verbraucher primär auf den Preis eines Produkts zu achten. So kam man zu dem Schluss, die 90er Jahre müssten das Jahrzehnt rationaler Kaufentscheidungen werden. Verbraucher würden vor allem auf das Preis-Leistungs-Verhältnis achten und günstige Alternativen gegenüber teuren Marken bevorzugen. Tatsächlich ist aber das genaue Gegenteil eingetroffen. Marken beherrschen unseren Konsum und die ganze Gesellschaft viel stärker als jemals zuvor. Ihre Macht und ihr Ansehen sind seit den 80er Jahren dramatisch gestiegen. Wie kam es zu diesem bemerkenswerten Wandel? Die Antwort findet sich in einem radikalen Umschwung der Marketing- und Werbungsstrategien. Die Konzerne rückten nicht mehr länger einzelne Produkte in den Fokus ihrer Werbung, sondern investierten viel Geld und Energie, um starke Markenbilder zu entwickeln und zu vermarkten. Heute hängt der Erfolg einer Marke größtenteils nicht mehr am Produkt. Entscheidend ist die Coolness des Namens und Logos, also ihr Image. Und die erfolgreichsten Marken sind so angelegt, dass sie die Verbraucher nicht auf rationaler, sondern primär auf emotionaler Ebene ansprechen. Sie sind nicht an ein bestimmtes Produkt geknüpft. Vielmehr sollen sie Assoziationen zu bestimmten Werten wecken, für die die Marke steht. Nike beispielsweise gibt sehr wenig Geld dafür aus, seine Produkte herzustellen, verglichen mit den Unmengen, die in Marketing, Werbung und Sponsoring fließen. Das Unternehmen verkauft nicht einfach Schuhe und andere Sportartikel. Es verkauft sich selbst als Marke, die das Leben der Menschen durch Sport und einen gesunden Lifestyle verbessert. Nike geht sogar so weit, sich als Organisation zu positionieren, die Frauen und Schwarzen dabei hilft, sich zu emanzipieren. Wir haben nun also gelernt, Marken wollen und müssen cool und allgegenwärtig sein. Außerdem entscheidet das Image über ihren Erfolg. Doch was machen sie mit ihrer Konkurrenz? Blink Nummer 4. Große Marken wollen ihren Markt dominieren. Andere Wettbewerber räumen sie aus dem Weg. In den USA eine Stadt zu finden, in der es weder Walmart noch Starbucks gibt, ist schwierig. Beide Unternehmen sind in den letzten Jahrzehnten rasant gewachsen. 1986 gab es eine Handvoll erster Starbucks-Filialen in Seattle, 1999 fast 2000 auf der ganzen Welt. Der Erfolg solcher Marken beruht in erster Linie auf aggressiven Business-Modellen. Diese setzen darauf, Konkurrenten aus dem Weg zu räumen und sich riesige Marktanteile unter den Nagel zu reißen. Fast immer geht es dabei um Skaleneffekte, also Kostenvorteile, die sich mit zunehmender Größe eines Unternehmens ergeben. Die verschiedenen Geschäftsmodelle unterscheiden sich allerdings darin, wie sie ihre Wachstumsziele erreichen. Das Walmart-Modell beispielsweise beruht auf einer einfachen Formel: niedriger Preis durch schiere Größe. Auf günstigem Land werden riesige Supermärkte gebaut, bis unters Dach vollgestopft mit unterschiedlichsten Waren. Die riesigen Mengen, die Walmart seinen Lieferanten abnimmt, zwingen diese, die Preise drastisch zu senken. Und so kann das Unternehmen die Produkte zu einem unschlagbaren Preis an die Endkunden weitergeben. Starbucks hingegen verlässt sich auf die Methode der Ballung. Sie eröffnen in einer Gegend einfach so viele Niederlassungen, dass der Markt gesättigt ist und sich die Starbucks-Filialen gegenseitig die Kunden wegnehmen. Ein großes Unternehmen kann es sich leisten, dass es einigen Filialen schlecht geht. Unabhängige und kleinere Kaffeehäuser überleben das allerdings nicht. Sie verschwinden und Starbucks nimmt ihren Platz ein. Teure Modemarken wie Diesel und Tommy Hilfiger nutzen eine andere Methode. Mitten in teuren Lagen in Innenstädten eröffnen sie Flagship-Stores. Diese fungieren nicht nur als Verkaufsfilialen, sondern bieten zudem ein Unterhaltungsprogramm. In erster Linie aber sind sie Werbung für das Unternehmen. Oft fahren solche Ladengeschäfte nämlich Verluste ein. Doch sie helfen, das Markenbild zu stärken und die gewünschte Botschaft im Kopf des Kunden zu verankern. Blink Nummer 5. Sparen durch Outsourcing führt zu ausgebeuteten Arbeitern in entfernten Entwicklungsländern. In den letzten Jahrzehnten sind viele Konzerne dem Beispiel Nikes gefolgt und haben die Herstellung ihrer Produkte in Entwicklungs- und Schwellenländer verlagert. Im Westen wurden Fabriken geschlossen, teure Mitarbeiter mit Festanstellung und Sozialleistungen gekündigt. Ihre Arbeit übernahmen Vertragsarbeiter in Fabriken in Asien und Lateinamerika, die nicht nur günstiger waren, die Großkonzerne mussten für sie auch keine Verantwortung übernehmen. Zumeist wurde die Arbeit dafür in Sonderwirtschaftszonen, sogenannte Exporthandelszonen, verlagert. Also in Regionen, die mit Steuervergünstigungen und niedrigen Arbeitskosten versuchen, ausländische Investoren anzulocken. Solche Zonen sind umso attraktiver, je weniger ein Konzern sich um die Arbeiter vor Ort scheren muss. Für ihn ist es wünschenswert, dass es keine Mindestlöhne, Gewerkschaften und Arbeitsgesetze gibt. Natürlich hat das Folgen für die Fabrikarbeiter, die unsere Konsumgüter herstellen, oftmals Frauen und Migranten. Die westlichen Unternehmen scheren sich nicht um sie. Und die Gesetze des Landes, in dem sie arbeiten, schützen sie nicht. Für niedrigste Löhne müssen sie oft furchtbare Arbeitsbedingungen in Kauf nehmen. Fabrikarbeiterinnen in Mexiko etwa müssen nachweisen, dass sie menstruieren, also nicht schwanger sind. Denn schwangere Arbeiterinnen fallen aus und verursachen unerwünschte Kosten. Frauen, die schwanger sind oder den Test verweigern, verlieren ihren Job. Und das bei Löhnen, die teilweise nur 10 Cent die Stunde betragen. Eigentlich soll die Einrichtung der Sonderwirtschaftszonen dem betreffenden Land in seiner Entwicklung helfen. Primär ermöglicht sie aber die günstige Herstellung von Konsumprodukten, nämlich indem Arbeiter ausgebeutet und misshandelt werden. Und auch die Arbeitskräfte im Westen betrifft das Outsourcing. Blink Nummer 6. Auch für Arbeitskräfte im Westen hatte das Outsourcing verheerende Folgen. Früher stellte ein großer Produkthersteller die meisten Arbeiter in der Regel fest an. Durch das Entstehen der Gewerkschaften hatten viele von ihnen relativ gut bezahlte, sichere Vollzeitjobs. Die Arbeitsbedingungen waren gut, Arbeitgeber und Arbeitnehmer fühlten sich oft miteinander verbunden und verhielten sich loyal. Als die Großkonzerne in den 80er Jahren begannen, ihre Produktion outzusourcen, änderte sich all das schlagartig. Die Unternehmen bemerkten nämlich, dass viel Geld einzusparen war, indem sie heimische Fabriken schlossen und günstiger in Asien und Lateinamerika produzieren ließen. Der Fokus verschob sich ohnehin von den Produkten zur Marke. Daher kam es den Konzernen sehr gelegen, Geld in der Produktion zu sparen. Dieses konnte dann für Marketing und Werbung ausgegeben werden. Mit dem Schließen der Fabriken in der entwickelten Welt änderten sich auch die westlichen Volkswirtschaften dramatisch. Jobs im Herstellungssektor verschwanden und wurden durch Jobs in der Serviceindustrie ersetzt. Diese neuen Jobs, auch als Mac-Jobs bekannt, waren häufig schlecht bezahlt, auf Teilzeitbasis und ohne Festanstellung. In vielen Unternehmen werden Gewerkschafter nicht geduldet. Wer Rechte einfordert, wird entlassen. Die Arbeitsunzufriedenheit ist dementsprechend niedrig. Außerdem stellen die Konzerne bevorzugt junge Mitarbeiter an, die häufig über Zeitarbeitsfirmen vermittelt werden. Warum? Sie sind günstiger und haben seltener Forderungen. Und wozu führt Outsourcing letztlich? Zu Mitarbeitern, die ihren Job ebenso wenig mögen wie das Unternehmen, in dem sie arbeiten. Ungeachtet dessen konzentrieren sich die Konzerne aber lieber darauf, wie sie ihren Gewinn noch weiter erhöhen. Dominieren und zensieren sind hier zwei weitere wichtige Strategien. Blink Nummer 7. Erfolgreiche Marken dominieren und zensieren. 1994 übernahm die Filmproduktionsfirma Viacom neben Paramount Pictures auch noch den Videoverleiher Blockbuster Video. Daraus ergab sich ein großer Vorteil. Viacom verdiente nun nicht nur an den Paramount-Kinofilmen, sondern zudem daran, sie später als Videos zu verleihen. Wann entstehen solche Synergien? Immer dann, wenn Unternehmen ihre Kräfte bündeln, egal ob durch Übernahmen, Zusammenschlüsse oder durch Cross-Marketing, wenn etwa McDonald's seinen Kindermenüs Disney-Spielzeuge beilegt. Und wie du mittlerweile weißt, Marken wollen allgegenwärtig sein. Daher setzen Unternehmen alles daran, in möglichst viele Lebensbereiche der Konsumenten einzudringen. Wenn es ihnen gelingt, ihre Machtbereiche derart auszuweiten, kann das für die Verbraucher unerwartete Folgen haben. Was passiert nämlich, wenn Firmen einen Markt so sehr dominieren wie beispielsweise Walmart? Sie können die Auswahlmöglichkeiten ihrer Kunden steuern und einschränken. Sie können zensieren. Walmart pflegt das Image, familienfreundlich zu sein und verkauft daher keine anstößige Musik oder einschlägigen Magazine. Künstler, die verkauft werden wollen, müssen ihre Tonträger entsprechend abändern. So ließen Nirvana für eine Walmart-Edition die Föten ihres Albums In Utero entfernen und ersetzten den Songtitel Rape Me durch Wave Me. Marken wollen also das Image kontrollieren, das sie vermitteln. Dies schlägt sich in allen Aspekten ihres Marketings nieder. Wird ein Event gesponsert, muss alles daran das Image der Marke stützen. Erfolgt Werbung in Magazinen, darf kein Artikel darin der Botschaft der Marke widersprechen. Marken wie Viacom gewann durch Übernahmen umfassende Kontrolle. Das Unternehmen hatte auf einen Schlag Einfluss darauf, welche Filme Paramount Kinos zeigten und welche Blockbuster-Videotheken bewarben. Und auch darauf, welche dem Publikum vorenthalten wurden. Dies wiederum führte zu einem Quasi-Monopol und beschränkte die Auswahlmöglichkeiten der Verbraucher. So gewannen Marken im Laufe der Zeit immer mehr Macht. Blink Nummer 8. Marken sind mittlerweile sehr mächtig und damit Ziel von Aktivisten und ihren Protesten. Früher war der Großteil der politischen Macht in der Hand von Regierungen. Daher waren diese auch das hauptsächliche Ziel von Aktivisten. Sie versuchten mit ihren Protesten und Kampagnen auf politische Missstände aufmerksam zu machen. Seit den 80ern jedoch haben Konzerne und ihre Marken zunehmend an Macht gewonnen. Ihr Einfluss auf das Leben der globalen Bevölkerung ist stetig gewachsen. Und ihre wirtschaftliche Stärke schlägt sich zunehmend auch als eine politische Macht nieder. Viele Konzerne üben Einfluss auf Regierungen aus und werden selbst von politischer Seite kaum kontrolliert. Denn während Politiker und Regierungen sich an rechtliche Rahmenbedingungen halten müssen, erlauben sich Großkonzerne viele Verfehlungen, ohne zur Rechenschaft gezogen zu werden. Damit geraten sie zunehmend ins Visier von Aktivisten. Diese engagieren sich dafür, Konzerne für ihr Handeln zur Verantwortung zu ziehen. Sie heften sich an die Fersen bekannter Marken, um ihre Praktiken und deren Folgen für Mensch und Umwelt einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Protestiert wird etwa gegen Kinderarbeit, nicht nachhaltiges Wirtschaften und unethische Werbung. Marken sind zentraler Bestandteil unseres Lebens. Zu vielen von ihnen haben Verbraucher emotionale Verbindungen. Deshalb ist es wichtig, dass unethische Vorgehensweisen bekannt werden. Bestenfalls fühlen sich Konsumenten angesprochen und mitverantwortlich, und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie sich selbst gegen unmoralische Geschäftspraktiken aussprechen und am Kampf gegen Marken beteiligen. Blink Nummer 9. Die Marke wird zum Fluch, da sich über sie der Konzern öffentlich anprangern lässt. Marken nehmen enormen Einfluss auf unsere Gesellschaft. Sie formen unsere Kultur, indem sie unentwegt um unsere Aufmerksamkeit kämpfen und sich uns in allen Lebensbereichen aufdrängen. Daraus entsteht eine permanente Gehirnwäsche. So haben sich manche Markennamen und Logos regelrecht ins Bewusstsein eingebrannt. Es gibt Marken und Slogans, die die ganze Welt kennt. Doch genau das hat für die Großkonzerne nicht nur positive Effekte. Denn ihre Marken lassen sich auch gegen sie verwenden. Deren Omnipräsenz und Bekanntheit können genutzt werden, um die Konzerne gezielt zu kritisieren und anzugreifen. Starten Aktivisten Kampagnen, die explizit auf bekannte Marken abzielen, fügt es ihrem Image oft schwere Schäden zu. Ein Beispiel dafür liefern die vielen Kampagnen, welche die westliche Welt auf die Sweatshops aufmerksam machten. Im Fokus standen die verheerenden Bedingungen, unter denen viele Konzerne in Entwicklungsländern Textilien, technische Geräte und andere Konsumprodukte herstellen lassen. Was kann eine solche Kampagne sehr wirkungsvoll machen? Sie wählt ein konkretes T-Shirt einer bekannten Marke aus und weist darauf hin, dass genau dieses Kleidungsstück unter unmenschlichen Bedingungen und von Kindern hergestellt wurde. Verbraucher können dann nämlich den verantwortlichen Konzern boykottieren und verlangen, dass die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Außerdem nutzen Aktivisten das sogenannte Culture Jamming, also das Manipulieren der öffentlichen Darstellung von Marken. Drängen Marken sich mit ihren Slogans den Menschen an jeder Ecke auf, können Aktivisten die Slogans abändern. Und zwar so, dass eine andere Botschaft verbreitet wird, die dem Konzern rein gar nicht in die Agenda passt. Aus Nikes Just Do It wird dann Justice Do It Nike. Nike, versuch's mal mit Gerechtigkeit. In Anspielung auf die verheerenden Zustände, unter denen Nike seine Produkte herstellen ließ. Danke, dass du dir die Blinks zum Buch No Logo von Naomi Klein angehört hast. Die Kernaussage dieser Blinks ist: Seit den 80er Jahren haben Großkonzerne und ihre allgegenwärtigen Marken weltweit an Macht und Einfluss gewonnen. Durch Marketing, Verdrängungsmaßnahmen und Outsourcing im Personalbereich. Sie wollen den Markt dominieren und zensieren. Doch Aktivisten wehren sich, indem sie einzelne Marken und ihre Machenschaften gezielt angreifen. Gefällt dir, was du hörst? Uns ist wichtig, dass du Spaß an den Blinks hast und viel daraus lernst. Haben wir das geschafft? Schreib uns gerne an remember@blinkist.com mit dem Betreff No Logo.